Dafür danken wir dir, Jesus, dass du diese Liebe selber bist. Du verkörperst die Liebe und du schenkst diese Liebe ein in unsere Herzen, uns selber zu lieben, andere zu lieben und dich zu lieben. Danke dafür. Amen. Ja, ich freue mich so sehr, heute in diesem Gottesdienst zu sein. Und es war für mich schon ein Erlebnis, hier hinzukommen. Denn jedes Mal, wenn du auf den Parkplatz kommst, finde ich, sind da so freundliche Menschen. Ich weiß gar nicht, ob euch das so auffällt, die hier so rundherum auf dem Gelände sind. Bei Wind und Wetter stehen sie dort. Und manche sieht man auch gar nicht. Die haben den Gottesdienst schon vorbereitet, dass heute alles funktionieren kann. Wie Claudia und andere, die in der Vorbereitung sind. Und ich bin einfach so dankbar, in einer Kirche zu sein, wo so viele Menschen so begeistert dabei sind und ihre Liebe zu Jesus ganz praktisch ausdrücken. Ist das nicht großartig? Ja. Wir sind in diesem Jahr in einer Predigtserie, die wir einfach Empower genannt hat. Das heißt, wir wollen Menschen bevollmächtigen, Menschen ausrüsten, Menschen ja zum Aufblühen bringen, ihnen etwas Gutes mitgeben. Und das ist ja das Anliegen Gottes. Er ist gekommen, damit wir Leben haben und Leben im Überfluss. Das ist Jesus, ne? Der möchte gerne in unserer Mitte so viel Großartiges und Wunderbares tun. Und die Frage, die wir uns in dieser ersten Serie jetzt stellen, ist, wie können wir ein befreites Leben führen? Wie können wir unser Leben so gestalten und leben, dass es nicht mehr von diesen Zwängen, die wir vielleicht verspüren, die immer da sind, so sehr ins Abseits gedrängt wird, sondern dass Freiheit reinkommt, dass Dinge freigelegt werden, dass Berufungen sichtbar werden, dass die Dinge, die Gott in unser Leben hineingibt, auch aufblühen. Und ich starte heute mit dem ersten Teil in dieser Serie und wir schauen uns gemeinsam unsere Gewohnheiten an und schauen, wie das funktionieren kann, dass wir Gewohnheiten haben, die befreit sind. Ich will mal mein Leben in 5 Kapiteln kurz darstellen. Ich ging raus und fiel in ein schwarzes Loch. Ich brauchte lange Zeit, um da wieder herauszukommen. Kapitel 2. Ich ging raus und ich fiel in dasselbe tiefe, dunkle Loch. Und ich brauchte wieder viel Zeit, um dort herauszukommen. Kapitel 3. Ich ging raus, dieses Mal sah ich das Loch, aber als ich ihm zu nahe kam, fiel ich hinein. Und ich brauchte wieder lange Zeit, um herauszukommen. Kapitel 4. Ich ging raus und sah das Loch, aber dieses Mal entschied ich mich, um das Loch herumzugehen. Kapitel 5. Ich ging raus und nahm einen anderen Weg. Beschreibt das vielleicht auch ein Stück dein Leben? Immer wieder in dasselbe Loch fallen und dann rauskrabbeln und irgendwie versuchen, mit dem Leben weiterzumachen? Und ich habe festgestellt, bei mir dauert es manchmal lange, bis ich wieder rausgekrabbelt bin. Ich habe solche Dinge in meinem Leben, auch wenn ich schon so lange mit Jesus unterwegs bin, gibt es in meinem Leben Gewohnheiten und Löcher, die geradezu prädestiniert sind, dass ich da immer wieder reinplumpse. Und wenn ich die Person aus Kapitel 4 bin, dann tue ich mein Bestes, um alle Löcher zu umschiffen. Aber am Ende übersehe ich es dann doch, oder es ist mal dunkel. Und ich strenge mich dann wirklich an. Aber das ist nicht der Weg, den Jesus für dich und für mich hat. Dass wir uns anstrengen, um diese Dinger immer wieder rumzulavieren, sondern er hat uns dazu berufen, einen anderen Weg zu gehen. Nicht die Löcherpiste zu nehmen, sondern neue Wege Gottes in unserem Leben zu beschreiten. Und darum geht es, wenn unsere Gewohnheiten befreit werden. Weil Gewohnheiten bringen uns ja immer wieder in die alte Leier hinein. Und ich starte mal mit einem Bibelvers und ich bin so dankbar, dass die Bibel so klar und so deutlich ist. Die Bibel nimmt ja kein Blatt vor den Mund und stellt uns schonungslos vor die Realität, zeigt uns einen Spiegel, wie es wirklich um uns steht. Und im Kolosserbrief Kapitel 3 steht ab Vers 8 folgendes. Jetzt aber sollt ihr alles hinter euch lassen. Zorn, Wutausbrüche, bewusste Bosheit, Gotteslästerung und zerstörerisches Gerede, das aus eurem Mund kommt. Hört auf, einander zu belügen oder zu täuschen. Denn ihr habt euer altes Ich ganz abgelegt und euch von solchen Einstellungen und Handlungen für immer verabschiedet. Wow! Hört auf, euch zu belügen. Davon haben wir uns für immer verabschiedet. Schlecht über andere zu reden. Davon haben wir uns für immer verabschiedet. Oder? Ja, ich merke schon. Nicht so einfach, ne? Wir lesen das und sagen, ja, das steht so in der Bibel. Aber dann kennst du dich, dann kenne ich mich. Und dann weiß ich, über andere reden, Wutausbrüche, kenne ich gar nicht mehr. Habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Bewusste Bosheit, das klingt ja so, als würden das ja nur böse Menschen machen. Aber ich kann ja bestimmte Knöpfe bei Menschen drücken, wenn ich weiß, wie ich die ärgern kann. Und gerade beim Ehepartner, da ist das großartig, weil du kennst das Panel, was so vor dir ist und du weißt, wenn ich diesen Knopf drücke, passiert das. Und wenn ich jeden Knopf drücke, passiert das. Und das ist nichts anderes als bewusste Bosheit. Zerstörerisches Gerede, Gotteslästerung, wie auch immer das aussieht. Und da sind so einige Dinge aufgeführt, die Realität sind um uns herum. Ja, wir leben mit einer Gesellschaft, die in diesen Gewohnheiten, in diesen Handlungen und in diesen Dingen einfach gefangen ist. Und wenn wir noch einen Vers weiterlesen, dann heißt es, und ihr habt euch in euer neues Leben gekleidet, in diese neue Lebenswirklichkeit. Ja, wir sind in dieser neuen Lebenswirklichkeit und werden immer in ihr neu bestärkt. Dabei ist es euer Vorbild, der euch eine neue Identität erschaffen hat. Ihn wollt ihr vollkommen erkennen. Und in einer anderen Übersetzung der Hoffnung für alle heißt es in dem Vers 10, ihr habt neue Kleider an, denn ihr seid neue Menschen geworden. Gott ist beständig in euch am Werk, damit ihr immer mehr seinem Ebenbild entspricht, nachdem er euch geschaffen hat. So habt ihr Gemeinschaft mit Gott und versteht immer besser, was ihm gefällt. Und das ist der Plan Gottes. Da ist gar nicht mehr die Rede von den alten Kleidern, von den Löchern, von dieser Löcherpiste, sondern da ist die Rede von neuen Kleidern. Da ist die Rede von einer neuen Identität. Da ist die Rede von Dingen, die Gott in unserem Leben erschaffen und geschaffen hat. Und er ist beständig am Werk mit uns, um das zu verändern und uns hineinzuführen auf einen Weg, der eben nicht immer wieder mit diesen Löchern gepflastert ist. Darum geht es im Evangelium und dazu möchten wir dich heute einladen. Und wenn du sagst, ich bin heute zum ersten Mal vielleicht hier oder ich höre zum ersten Mal online zu und ich habe mit der Kirche eigentlich nicht so viel am Hut, dann hoffe ich, dass trotzdem diese gute Nachricht, die wir haben, dir hilft, in deinem Leben ein Stück weiterzukommen. Alte Gewohnheiten zu erkennen, abzulegen und in neuen Gewohnheiten zu leben. Ihr habt neue Kleider an. Es geht um einen neuen Weg. Es geht nicht um die alten Klamotten, die zu flicken und zu sagen, ja, jetzt habe ich wieder ein Loch und dieses und jenes und da kommt noch ein Flicken drauf und der Zehnte auf dieselbe Stelle, sondern ein neues Kleid, eine neue Identität, etwas völlig Neues, was Gott in uns geschaffen hat. Und was wir brauchen, ist Kurskorrektur. Wir können nicht einfach nur da sitzen, also so aus dem Haus gehen, das Loch sehen und hoffen, dass das Loch irgendwann mal weg ist. Die Löcher werden bleiben. Die Frage ist, wie gehst du damit um und inwieweit gestaltest du dein Leben so und lässt Gott gestalten, dass neue Dinge in uns hineinkommen. Und jeder von uns hat so einen Bereich, in dem wir Gewohnheiten und Dinge haben, die uns immer wieder nach unten ziehen. Und deswegen sagt ja das Wort Gottes hier, dass wir in einer neuen Lebenswirklichkeit sind, eine neue Identität haben, neue Menschen geworden sind, die seinem Ebenbild entsprechen. Wie großartig ist das? Und wenn wir in den Römerbrief hineinschauen, im 12. Kapitel, Vers 2, dann heißt es dort, orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Es geht immer um den neuen Menschen. Es geht nie um das Alte, das so kaputt ist, das so anfällig ist für Sünde, für Danebenliegen, für Wutausbrüche, für Lügen, für Süchte, für alles Mögliche. Das ist unsere alte Natur, sagt die Bibel. Die ist anfällig dafür. Aber Gott will uns verändern in eine neue Denkweise. Damit beginnt es. Erstmal neu zu denken. Und nicht zu denken, dass schon alles gut ist. Du musst neu denken, damit Dinge neu werden. Wir müssen die Dinge Gottes denken, damit wir die Dinge Gottes tun können. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Und in der englischen Übersetzung, die ich hier nochmal mit aufgeführt habe, da steht es: Diese Veränderung, die passiert, ist etwas, you will be changed from the inside out. Du wirst von innen nach außen verändert. Das macht Gott. Ja, vom Kern her werden wir verändert und nicht von außen neu angestrichen und dann hoffen wir, dass alles gut ist. Wir werden von innen nach außen verändert. Die Frage ist jetzt, ob diese Denkweise Platz in deinem und in meinem Leben hat. Das ist die alles entscheidende Frage. Wie viel Platz geben wir den Gedanken Gottes? Oder ist die Hütte schon voll? Ich meine, das kann ja sein, dass du sagst, es gibt gar keinen Platz in meinem Leben, ich bin so beschäftigt. Also lieber Michael, wenn du wüsstest, wie beschäftigt mein Tag ist. Ich bin vielleicht alleinerziehende Mama und ich muss zusehen, wie ich mein Leben auf die Reihe kriege. Da habe ich nicht die Zeit für dieses ganze Bibelzeug und immer regelmäßig in den Gottesdienst zu gehen und dieses und jenes. Oder ich bin Manager und ich muss so viel reisen durch die Welt und ich habe da einfach keine Zeit für. Oder ich fühle mich nicht in der Lage dazu. Das kann ja auch sein. Im Grunde ist doch unser Leben wie so eine Garage, wo alles drin ist und das Auto bleibt draußen. Die Schubkarre hat es schön warm, der alte Kühlschrank wird nicht nass, das Auto steht draußen. Und du kannst im Winter schön kratzen, ja, anstatt zu sagen, hätte ich doch die Garage mal freigeräumt für das Wesentliche. Es geht ja nicht darum, dass in der Garage alles Mögliche steht. Und da steht ja vielleicht auch der Kinderwagen oder das Fahrrad, was ja durchaus nützlich noch ist. Das Auto bleibt draußen und das ist das Problem. Es ist kein Platz für das Wesentliche. Und wenn wir Dinge in unserem Leben haben, die die Hütte voll machen, dann ist kein Platz mehr für Gottes Sachen. Und da müssen wir ansetzen. Es braucht erstmal Platz für Neues. Wenn unsere alten Gewohnheiten uns noch beherrschen, ist kein Platz für die neuen. Wie wollen die neuen Gewohnheiten rein, wenn die alten noch die Oberhand haben? Es gibt ja bestimmt so Beispiele, und ich spreche hier niemanden namentlich an, sondern ich mach das mal so für mich. Ja, bist du gestresst, sitzt vor dem Fernseher, Tüte Chips, Süßigkeiten und so weiter und dann wird halt maßlos reingestopft. Ständig auf dein Handy zu schauen. 88 Mal ist das Mindeste, was der Durchschnittsmensch am Tag macht. 88 Mal. In die Hand nehmen. Streicheln, angucken und sagen, du lieber Mittelpunkt meines Lebens, weil du da bist, habe ich keinen Platz für was anderes. Medienkonsum, Pornokonsum, immer zu spät kommen oder zu spät aufstehen, schlecht über andere reden, immer negativ denken, immer es allen recht machen wollen, die Schuld stets bei sich oder bei anderen suchen. Und an sich selber zweifeln. Und das sind Gewohnheiten, die wir haben, die uns nicht weiterbringen. Gewohnheiten, die uns blockieren, die das Neue, was Gott hat, abprallen lassen. Und dann steht eben Gott vor der Garage und kommt nicht in das Herz, kommt nicht in deine Gedanken, kommt nicht in dein Leben rein. Und daran muss sich was ändern. Und darum geht's. Wir brauchen neue Gewohnheiten. Oder wenn ich das mal mit so einem englischen Begriff sagen kann, uphill habits. Gewohnheiten, die uns bergauf bringen. Die meisten Menschen haben uphill Hoffnungen. Das heißt, wir haben Hoffnungen, dass unser Leben besser wird. Aber wir haben Gewohnheiten, die uns bergab bringen. Die meisten Gewohnheiten führen uns nicht aufwärts, sondern nach unten. Der natürliche Weg ist immer bergab, das weißt du. Lass dein Auto am Berg stehen, mach die Handbremse los und du wirst sehen, was passiert. Es wird nicht bergauf fahren, es sei denn, du gibst Gas. Und es sei denn, und wenn du keinen Motor hast, dann musst du halt schieben. Ohne Bremse am Berg bist du verloren. Und bergauf fahren kostet ja auch extra Kraft. Das heißt, neue Gewohnheiten zu bekommen, ist ja nicht so mal eben nebenbei und dann switchen wir um, ne, so wie von Rotlicht auf Grünlicht und jetzt geht's los, sondern das braucht etwas. Und es geht meist auch nicht in Riesenschritten, sondern gute Gewohnheiten beginnen damit, dass wir Dinge beständig tun. Unser Leben läuft in der Regel chaotisch ab, wenn wir es nicht ordnen, und dann tun wir die Dinge, die wir nicht wollen, und die Dinge, die wir eigentlich wollen, die finden dann keinen Platz. Aber die gute Nachricht ist, das Chaos kann aufgeräumt werden und schlechte Gewohnheiten können wir durch gute ersetzen, wenn wir beständig kleine Schritte tun. Und dann führt es nach oben und es führt uns näher zu Gott. Gott bekommt auf einmal Raum in unserer Garage und er fährt rein und er fängt an, mit uns zu reden. Er fängt an, uns Gutes zu tun und wir merken, wie wunderbar, dass ich die Garage leer gemacht habe und endlich Gott reingelassen habe. Darum geht es. Es geht nicht um die Übung des Ausräumens oder wenn ich gleich über konkrete Dinge rede. Diese Übungen bringen uns nicht näher, sondern diese Übungen bringen uns nur Raum für Gott, dass er reinfahren kann und dass wir Gottmomente haben. Und diese Momente verändern uns. Eine Begegnung mit Jesus, eine Berührung mit Jesus ist das, was uns verändert. Ja, sein Wort, was er zu dir spricht, wenn er liebevoll zu dir spricht, das verändert dich. Das hilft dir. Und dann lebst du ein ganz neues Leben. Wenn wir den Müll wegräumen und das Gute in unser Leben holen und die Garage leer machen, dann werden wir das erleben. Wenn meine Arme voll sind und ich trage ja, weiß ich nicht, alles Mögliche, alle Instrumente, die hier auf der Bühne sind und lade dann noch diesen Hocker mit auf und du willst mir was geben, dann sage ich, du, Angelo, das passt nicht, meine Arme sind voll. Ich muss erstmal Sachen ablegen. Dann kann ich neue Dinge nehmen und dann kann etwas Neues starten. Ich muss mir gute Gewohnheiten aneignen, indem ich alte weglege und neue bewusst nehme. Gewohnheiten passieren eben gewöhnlich. Das ist das Gute oder auch das Schlechte an ihnen. Sie passieren einfach. Du musst nicht mehr nachdenken, sondern du machst es einfach. Das sind Mechanismen, die unser Gehirn abgespeichert hat und die immer wieder passieren. Wünsche, die sich äußern, triggern oft irgendeine Aktion. Gut oder nicht gut? Also eine Gewohnheit, die ich zum Beispiel habe, ist Zähneputzen. Zum Zähneputzen habe ich gelinde gesagt eigentlich nie Lust. Also ich kann mich nicht an den Tag erinnern, wo ich vor dem Spiegel gestanden habe und gesagt habe, oh, Zähneputzen, also wie großartig, ich fühle mich so gut. Sondern das passiert beiläufig. Es stört mich auch, es nervt mich, ich finde es nicht toll. Ich habe aber festgestellt, es ist gut für mich und es ist auch gut für andere Leute, wenn ich mir die Zähne putze. Und so ist es mit vielen geistlichen Dingen, die wir tun. Die finden wir am Anfang nicht so prickelig, aber die sind gut für uns und die sind auch gut für andere Leute, wenn wir diese Dinge tun. Geistliche Gewohnheiten, ich möchte einfach mal so ein paar Dinge nehmen und mit euch durchgehen und vielleicht auch mal das ein oder andere etwas ausführlicher betrachten. Es gibt ja viele andere Gewohnheiten, die mit unserem Körper zu tun haben, mit der Art, wie wir mit Menschen umgehen, wie wir Menschen treffen, ob wir mehr alleine sind oder ob wir auch bewusst Kontakt suchen und so weiter, wie wir mit unseren Ressourcen umgehen, wie wir mit unserer Berufung umgehen und so weiter. Das würde diesen Rahmen heute sprengen. Ich denke, wenn wir mal in die geistlichen Gewohnheiten eintauchen und schauen, was wir da so machen können, dann haben wir schon einen guten Start. Wie sehen denn deine Gespräche mit Gott aus? Gibt es sie? Gibt es sie nicht? Sind sie ein Monolog oder sind sie ein Dialog? Was ist der beste Weg, um Gott zu begegnen für dich? Ist es vielleicht, draußen an der Natur zu sein? Dann fördere das nach draußen gehen und du merkst, Gott ist mir nah. Oder du sagst, nee, draußen da pfeifen die Vögel und der Wind und keine Ahnung, das lenkt mich ab, ich brauche meine Ruhe zu Hause. oder ich brauche eine Worship-Musik, um Gott zu begegnen. Irgendetwas wirst du haben, ob es Bibellesen ist, ob es Predigt hören ist, ob es Worship hören ist, ob es kontemplativ ist oder eher aktiv. Du wirst einen besonderen Zugang zu Gott haben und diesen kannst du fördern. Du musst nicht den Zugang nehmen, den Ulf vielleicht besonders gut hat. Der ist für ihn da und für dich ist auch ein Zugang da zu Gott. Wie erlebst du Gott gerade? Erlebst du Gottes Wunder, Gottes Antworten und Lebensveränderung? Und manchmal sagen wir, ja, könnte vielleicht besser sein. Und ich habe jetzt mal so ein paar Gewohnheiten aufgeführt. Es gibt viel, viel mehr, die auch mit mir was zu tun haben, wo ich sage, die helfen mir persönlich, Gott näher zu kommen. Darüber kann ich natürlich auch am besten erzählen. Und vielleicht ist das ein oder andere dabei, wo du sagst, wow, das wäre auch was für mich. Nehmen wir mal das Thema in den Gottesdienst gehen. Inzwischen und auch seit vielen Jahren denke ich eigentlich gar nicht mehr darüber nach. Die Entscheidung für den Gottesdienst ist schon längst gefallen. Schon vorher, schon vor Sonntagmorgen ist die Entscheidung gefallen, dass es am Sonntag in den Gottesdienst geht. Das ist ein fester Termin in meinem Kalender. Und ich bin auch ja, beruflich oder in anderen Gemeinden recht viel unterwegs, aber ich tue alles. Ich plane das so, dass jede Reise, jede Veranstaltung, jede Sache so zu Ende ist, dass ich am Sonntagmorgen hier im Gottesdienst sein kann. Das passiert nicht automatisch, sondern das ist für mich klar. Dann rede ich mit den Leuten und sage, ich muss dann aber schon um 5 Uhr gehen, mich in den Zug setzen, nochmal 6 Stunden fahren, damit ich am Sonntagmorgen im Gottesdienst sein kann. Ich fühle mich aber nicht immer danach. Meistens sitze ich im Zug und denke, ach, wäre das schön, wenn ich morgen früh ausschlafen könnte, weil ich bin so fertig von dem Wochenende, ich würde am liebsten im Bett bleiben. Und hier kommt die Gewohnheit und auch diese gute Gewohnheit zum Tragen. Ich habe es mir angewöhnt. Du kannst in der Bibel lesen, und Jesus ging in die Stille. Und das macht er immer wieder. Oder Jesus pflegte, in den Tempel zu gehen. Oder Paulus, nach seiner Gewohnheit ging er in den Tempel. Sie haben sich das angewöhnt. Und dort begegnen wir Gott. Ich kann mich an keinen Gottesdienst erinnern, egal ob ich mich danach gefühlt habe oder nicht, wo ich nicht Gott begegnet bin. Wo nicht irgendwo ein Gottmoment ist. Das heißt nicht, dass die Predigt jetzt die super Predigt war oder dass mir dieses oder jenes besonders gut gefallen hat, sondern immer ist Gott da. Und das verändert mich, das tut mir gut. Das tut mir gut und das tut auch den Menschen gut, die um mich herum sind. Und ich möchte ganz klar sagen, Jesus ist nicht dafür gestorben, dass wir sonntags in die Kirche gehen. Sondern Jesus ist dafür gestorben, dass wir eine enge Beziehung zum Vater haben. Dass unsere Schuld vergeben wird. Dass wir in Beziehung mit Gott kommen. Und Gott sehnt sich danach. Und er sagt, wo 2 oder 3 in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich mitten unter ihnen. Und ein Gottesdienst ist ein Ort, wo mehr als 2 oder 3 im Namen Jesu zusammen sind. Und deswegen ist Gott mitten unter uns und wir haben das Potenzial, Gott hier zu erleben. Selbst wenn du heute das allererste Mal da bist und sagst, was erzählt er da? Ich garantiere dir, wenn du dich öffnest und wenn du sagst, Gott, wenn du wirklich hier bist, dann zeig dich mir, dann wird er es tun. Wir haben das Potenzial durch Jesus, durch die Vergebung der Schuld, die Jesus uns gibt, eine enge Beziehung mit Jesus zu haben, mit Gott zu haben. Und wenn wir dann in die Kirche gehen, dann tun wir das, um ihm zu begegnen, um ihm ähnlicher zu werden, um von ihm zu lernen, um auch mit Menschen zusammen zu sein, die dasselbe erfahren. Wir tun das, damit wir was zu beißen haben. Und wir tun das auch, damit wir unsere Gaben einsetzen können. Und wenn du sagst, das fällt mir schwer, in den Gottesdienst zu gehen. Ich bin mit so vielen anderen Pastoren zusammen und die sagen mir alle das Gleiche. Seitdem wir Corona hatten, gibt es einen Teil der Menschen in unserer Kirche, die sagen, es reicht einmal im Monat, alle 3 Wochen, alle 5 Wochen, wie auch immer, in den Gottesdienst zu gehen. Den Rest mache ich vielleicht zu Hause, ich gucke das online, dieses und jenes. Und wir wundern uns, woher kommt diese Auffassung? Wenn Jesus die Gewohnheit hatte, täglich Gott zu suchen, wenn Jesus die Gewohnheit hatte, regelmäßig in den Tempel zu gehen, wenn Paulus und die anderen das hatten, wieso brauchen wir diese Gewohnheit nicht? Und vielleicht müssen wir auch Dinge neu einüben. In der Woche vorher schon dran denken, am Samstag schon klar machen, ich schaue mir jetzt nicht noch den letzten Nachtfilm an, der bis weiß ich nicht wie viel Uhr geht. Ich kann ja auch die Aufnahmetaste drücken, wenn der mich interessiert. Ich gehe jetzt ins Bett, damit ich morgen rechtzeitig aufstehe. Die Entscheidung für den Sonntag muss vorher gefallen sein. Dann hilft es, den Wecker rechtzeitig zu stellen. Oder wenn du sagst, all das passt mir nicht, ich kriege das trotzdem nicht hin, dann verabrede dich doch mit Leuten und sag, Esther, wir treffen uns am Sonntag und schreib mir doch kurz eine WhatsApp, damit ich auch pünktlich bin. Vielleicht kannst du auch eine kleine Aufgabe übernehmen. Gerade am Anfang ist das gut. Das ist ja auch für mich als Teenager gut gewesen in der Kirche. Und ich merke, dass auch für uns, also viele Teenager, die da sind, gut ist, wenn wir eine kleine Aufgabe haben und sagen, naja, das motiviert mich heute, in den Gottesdienst zu gehen, auch wenn ich keinen Bock habe. Und irgendwann merken wir, nach einer gewissen Zeit, jetzt brauchen wir eigentlich die Aufgabe nicht mehr. Wir tun die Aufgabe um der Aufgabe willen, wir finden sie gut, wir freuen uns daran, etwas zu tun. Wir haben uns eine neue Gewohnheit angeeignet. Und was garantiert hilft, ist, wenn du Menschen einlädst und sagst, komm, wir gehen zusammen in den Gottesdienst. Wenn du deinen Nachbarn einlädst oder andere und sagst, komm, lass uns in den Gottesdienst gehen. Also die Blöße wirst du dir ja dann nicht geben, einfach im Bett liegen zu bleiben. Was können wir noch tun, um Gott zu begegnen? Zum Beispiel Bibel lesen. Es geht auch nicht darum, jetzt irgendwie Bibel mechanisch nur zu lesen, sondern darum, Jesus in seinem Wort kennenzulernen, ihm zu begegnen. Und das passiert. Es gibt kein Buch auf der Welt und nichts auf dieser Welt, was so klar das Evangelium erklärt und uns beschreibt, wie Gott ist, wie Gott reagiert, wie gut er es mit uns meint, wie die Bibel. Die Bibel ist das beste Buch, wenn du etwas über Gott lernen möchtest. Es geht darum, eine Beziehung zu Jesus zu haben und diese Beziehung zu stärken, die Gedanken, die Gott hat, zu erkennen und anzufangen zu sagen, hey, warum mache ich das eigentlich nicht? Wenn die Bibel mir das vorlegt und mir vorschlägt oder sogar auflegt, auferlegt, ja, manche Dinge, sagt die Bibel, tu das, das tut dir gut, dann kann ich das doch machen. Und du wirst merken, wenn du das tust, dass du auf einmal selber zum Kühlschrank gehen kannst. Dass du einfach mitten in der Nacht, wenn es dir gerade geistlich nicht so gut geht, du quasi deinen geistlichen Kühlschrank aufmachen kannst. Und sagst, boah, ich bin so krank, ich habe so Schmerzen, ich habe dieses, ich habe jenes. Und ich hole mir aus dem Wort Gottes einfach mal so eine richtig leckere Mahlzeit raus. Und das Gute ist, an diesem Kühlschrank kannst du keine Fehler machen. Du kannst so viel essen, wie du willst, so viel reinpasst. Du, in der Nacht und die ganze Nacht durch kannst du essen aus diesem geistlichen Kühlschrank und du wirst nicht dick davon werden, sondern es wird dich auferbauen, es wird dich auffüllen. Dieses Predigtskript und auch eine Hilfe, wie wir Bibel lesen können, ist in dem Linktree. Das ist, könnt ihr ja, wenn ihr möchtet, immer hier vorne einfach abscannen mit dem QR-Code. Und da habe ich ein Dokument reingelegt, auf Deutsch und auf Englisch, das uns ein bisschen hilft, vielleicht auch mit der Bibel umzugehen, wenn dir das nicht so vertraut ist. Der Begriff hierfür, dieses Shape, ist ja so, hat ja was mit Reinigen zu tun, hat was damit zu tun, dass wir Dinge abstreifen, dass wir Dinge loswerden, ist ein Akronym, das für diese fünf Worte dort für das Hören, für das Anwenden, für das persönliche Gebet und für das Ehren. Und wie kannst du das machen? Das ist dann auch nochmal in dem Dokument beschrieben. Du kannst ein Stück in der Bibel lesen, ein Kapitel, ein Abschnitt, wenige Verse mit einem Bibelleseplan oder ohne, das ist völlig egal. Du kannst einfach sagen, ich mache das, wenn es geht, jeden Tag, dass ich ein Stück in der Bibel lese. Und dann sprich ein kurzes Gebet und sag, sprich durch dein Wort zu mir. Dieses kurze Gebet hat mir sehr geholfen, weil ich oft angefangen habe, in der Bibel zu lesen, ohne dieses Gebet zu sprechen. und dann meistens hinterher gar nicht mehr wusste, was ich da gelesen habe. Meine Gedanken waren so abgelenkt. Das kann dir passieren, wenn du in der Bibel liest. Dann komm kurz zu Gott und sag: Gott, ich nehme jetzt Zeit, ich habe vielleicht eine Viertelstunde, bevor ich zur Arbeit fahre, und ich möchte in dieser Viertelstunde dir begegnen. Und dann kommt das Hören. Jetzt kannst du auf das hören, was Gott geschrieben hat, wenn du den Text nimmst und dir vielleicht einige Dinge aufschreibst, die dir wichtig geworden sind, oder einen Bibelvers nochmal abschreibst und reinhörst und sagst: Warum spricht mich dieser Bibelvers so an? Was hat er für mich zu sagen? Welche Wahrheit finde ich darin? Welche Sache kann ich hierdurch vielleicht auch tun? Oder vielleicht merkst du, dass dich das nur anspricht und du verstehst noch gar nicht richtig, warum. Und du hast dann einen Gebetspunkt, wo du sagen kannst: Ich kann jetzt den ganzen Tag über immer wieder diesen Bibelvers vor Augen haben und mit Gott reden und sagen: Gott, warum ist mir dieser Bibelvers so hängen geblieben? Was hast du damit zu sagen? Und dann geht es ums Anwenden. Wenn wir etwas gehört haben, wenn wir etwas aufgeschrieben haben, dann ist es gut, das auch anzuwenden. Etwas zu verändern. Dieser Punkt ist sehr wichtig, damit wir nachhaltig Veränderung erleben, denn Jesus sagt selber: Wer mein Wort hört und nicht tut, der ist wie jemand, der auf Sand gebaut hat. Wer aber mein Wort hört und tut die Dinge, die ich dort sage, der baut auf einem Felsen. Und das ist das Entscheidende. Wir haben so viel gehört. Wie viele Predigten hast du gehört, habe ich gehört? Ja, wenn du regelmäßig in den Gottesdienst kommst, hörst du mehr als 50 Predigten. Vielleicht hörst du noch nebenher welche und noch Joyce Meyer und noch dieses und noch jenes. Und dann hast du es gehört und gehört und gehört. Und wenn wir es nicht tun, dann wird es versanden. Dein Leben wird nicht auf einem Fundament stehen. Deswegen ist es wichtig, auch eine Aktion daraus abzuleiten und Gott gehorsam zu sein. Und dann sind wir nämlich schon im persönlichen Gebet, weil wir dann vielleicht auch sagen: Gott, das ist zu schwer. Da habe ich jetzt gerade gelernt, ich soll vergeben, aber derjenige, der hat so schlimme Sachen in meinem Leben gemacht, ich kann das nicht, hilf mir dabei. Und dann sind wir im Gebet, für dich, für andere, du kannst reagieren und du kannst sagen, wo du Hilfe brauchst. Und am Ende kannst du diese Zeit abschließen, indem du einfach Gott dankst und sagst: Danke, dass du heute hier warst. Danke für dein Wort, danke für die Dinge, die ich auch heute vielleicht erwarten kann, auch für die schweren Dinge. Übung macht den Meister. Und ich habe da unten so eine Zahl hingeschrieben: 5x15. Fang nicht mit einer Stunde an, wenn du das noch nie gemacht hast, sondern fang an 5 Tagen der Woche 15 Minuten das einfach durchzuziehen. Und irgendwann wirst du eine Gewohnheit haben. Und dann fällt es dir vielleicht auch leichter, etwas mehr zu tun oder jeden Tag konsequent das durchzuziehen. Das Gute an 5 Tagen der Woche ist auch, du musst kein schlechtes Gewissen haben, wenn du es mal vergessen hast. Das ist auch hilfreich. Gerade am Anfang hat man immer so ein schlechtes Gewissen und fühlt sich so mies und sagt: Ich pack's ja eh nicht. Jedem geht so, auch mir. Wenn wir was Neues starten, werden wir nicht immer gleich erfolgreich sein. Deswegen meine Frage an dich: Wann und wo planst du tägliche Zeit mit Gott ein? Wie willst du das machen? Das ist eine Methode, die wir auch nochmal in dem Linktree drin haben. Du kannst dir das einfach runterladen. Und es gibt viele, viele andere. Gerade wenn du die Bibel-App hast, die YouVersion-Bibel, da hast du so viele Hilfen drin, so viele Bibellesepläne, so viele Möglichkeiten, die Bibel zu lesen. Welche Routine willst du mit Gott starten? Ich möchte ganz schnell noch ein paar andere Dinge highlighten. Bibelverse auswendig lernen. Bibelverse lernen hat den Vorteil, wenn du deine Bibel gerade nicht da hast und du bist beschäftigt in der Arbeit oder in irgendwelchen Herausforderungen oder du fühlst gerade etwas, zum Beispiel hast du gerade schlecht über deinen Kollegen oder deine Kollegin gesprochen und es tut dir leid. Und du bist jetzt da in deinem Frust und sagst: Mensch, dass mir das wieder passiert ist. Herr Jesus, es tut mir so leid. Und dann den ganzen Tag: Jesus, tut mir so leid. Ich soll auch nie mehr wieder passieren. Es soll nie mehr wieder passieren. Und je nachdem, wie du veranlagt bist, kann dich ein schlechtes Gewissen ganz schön niederdrücken. Und dann zu sagen: Wenn wir aber unsere Schuld bekennen, ist er treu und gerecht, dass er unsere Schuld vergibt und uns von jeder Ungerechtigkeit reinigt. Diesen Bibelvers habe ich wahrscheinlich mit als ersten auswendig gelernt, weil ich den brauche und mir immer wieder bewusst mache, Herr, ich bin jetzt zu dir gekommen und du gibst mir die Zusage. Das könnt ihr im ersten Johannesbrief nachlesen, im Kapitel 1. Wenn wir unsere Schuld bekennen, ist er treu und gerecht, dass er unsere Schuld vergibt und reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit, egal wie schwer unser Unrecht auch war. Du kannst Bibelverse auswendig lernen, indem du sie einfach auf den Zettel schreibst, mitnimmst, immer wieder mal drauf guckst und am Badezimmerspiegel festmachst oder wo auch immer du dich bewegst, in der Küche, immer wieder mal drauf gucken und schon prägen sich Bibelverse ein. Was auch eine gute Gewohnheit sein kann, ist beten unterwegs. Auch in neuen Sprachen beten. Wenn du nicht weißt, was das ist, dann denk einfach nur an beten. Wenn du weißt, was das ist, dann ermutige ich dich, das zu tun. In neuen Sprachen zu beten. Für mich ist das eine absolute Hilfe, den ganzen Tag über ständig mit Gott im Gebet zu sein. Ständig mit Gott im Gespräch zu sein. Ob ich Auto fahre, ob ich irgendwo bin, ob ich gerade einkaufe und ich einfach mir kurz Zeit nehme, innerlich zu beten. Ne? Das mache ich ja nicht laut, dass der ganze Laden das hört, sondern ich mache das, indem ich zu Gott innerlich bete. Und das musste ich mir auch angewöhnen. In unserer Umfrage, die wir gemacht haben, wo ja richtig viele teilgenommen haben, ist eine Antwort gewesen, wir wollen, dass mehr in neuen Sprachen im Gottesdienst gebetet wird. Und das finde ich super. Aber meine erste Frage an dich ist, wie viel betest du in der Woche? Da fängt es an. Und dann wird das reinschwappen in den Gottesdienst. In der Woche ist die Zeit. Paulus sagt, ich bete unentwegt in neuen Sprachen. Und nicht nur, wenn ich im Haus Gottes bin, sondern unentwegt. Ist das mein Anliegen? Und ich möchte dir Mut machen, damit anzufangen. Weil das kannst du tun, selbst wenn du eine Denkarbeit hast oder wenn du irgendetwas tust, weil dein Verstand nicht gebraucht wird. Du kannst in neuen Sprachen innerlich beten. Während du hier zuhörst, ja bei allen Predigten, in der Lobpreiszeit, wie auch immer, kann ich innerlich in neuen Sprachen beten. Und das ist eine Gewohnheit geworden, weil ich es mir einfach antrainiert habe. Weil ich gesagt habe, ich mache das jetzt. Und hier mache ich das jetzt. Und hier fühle ich mich gerade nicht so gut. Ich mache das jetzt. Und dann vielleicht noch, ich muss ja nicht alles euch weitergeben, auch das Thema Geben ist auch eine geistliche Sache. Weil wir können wenig geben, sagt die Bibel, wir können kärglich sehen, also so kläglich, kümmerlich, ne, so ein bisschen nur. Oder wir können viel säen. Und wer viel sät, wird viel ernten und wer wenig sät, wird wenig ernten. Eine sehr einfache Wahrheit, die Jesus uns weitergibt. Und er möchte, dass du viel erntest. Und deswegen darfst du geben. Und du darfst treu werden. Ich musste mir das antrainieren, den Zehnten zu geben, weil mir das schwer gefallen ist. Weil ich immer gedacht habe, ich habe nicht genug. Und dieser Gedanke des Mangels ist nicht der Gedanke, der von Gott kommt, sondern der von mir kommt oder von anderen oder von unserer Umgebung, wo auch immer der herkommt. Der hat aber nichts mit Gott zu tun, weil Gott nicht ein Gott des Mangels ist, sondern des Überflusses. Er sagt, ich will euch Ströme lebendigen Wassers geben. Jesus Christus ist gekommen, damit wir das Leben haben und es im Überfluss haben. Das ist unser Gott. Das Lobpreisteam kann gerne nach vorne kommen. Ich möchte dich ermutigen, bei den Dingen, die jetzt hier sind, egal ob es das Sabbathalten ist, ob es vielleicht auch das ist, dass du Predigten dir nochmal anhörst, die dir etwas zu sagen hatten oder Themen, die dich interessieren, um dich einfach weiterzubilden, um deinen Glauben aufzubauen, um vielleicht auch eine Kleingruppe zu besuchen oder mal Dinge in Anspruch zu nehmen, Hilfe in Anspruch zu nehmen, damit deine Gewohnheiten sich in die Gewohnheiten Gottes und in die Gewohnheiten Christi verwandeln. Und ich möchte dir eine Frage stellen, die du jetzt mal so ganz kurz für dich selber beantworten kannst. Hast du eine schlechte Gewohnheit, die du so hiermit hineingebracht hast, von der du sagst, die muss ich dringend loswerden? Die will ich loswerden. Vielleicht fallen dir gleich 10 ein, aber hey, mach das nicht. Fang mit einer an. Vielleicht mit der leichtesten, weil da die besten Erfolgschancen hinter sind. Und da macht es dir Mut, auch die schwereren anzugehen. Und manchmal brauchen wir auch Hilfe. Wir können in unseren Kleingruppen Hilfe empfangen, indem wir Dinge teilen. Ich habe so viele Dinge geteilt mit anderen. Gesagt, das fällt mir schwer. Könnt ihr für mich beten? Oder wie habt ihr das gemacht? Wie geht ihr damit um? Wir haben ein großartiges Seelsorgeteam in unserer Kirche, die sich Zeit nehmen. Auch nach dem Gottesdienst haben wir wieder Zeit hier am Kreuz, wo du direkt ohne Umwege gleich hingehen kannst und sagen kannst, hey, ich lasse das hier, ich nehme das nicht mit. Ich fange an, direkt hier schon eine Entscheidung zu treffen, ein persönliches Gebet in Anspruch zu nehmen oder einfach mich selber nur still vor das Kreuz hinzuknien und das meinem Gott zu geben. Zu sagen, hier hast du meine alte Gewohnheit und ich möchte dafür eine neue aufnehmen in mein Leben. Entscheide dich, wofür du Zeit ausgeben willst. Setze Prioritäten, sonst setzen andere die Prioritäten für dich. Plane deine Woche, was nicht im Kalender steht, wird vielleicht auch nicht passieren. Das sind ganz einfache Schritte. Und dann geht es um Routine. Jede Woche, immer wieder tun. Erzähl auch anderen davon, dass du eine neue Gewohnheit einüben möchtest, weil du dich damit verpflichtest. Schreib's auf, erzähle Leuten davon. Erzähl's deiner Kleingruppe oder deiner Familie und sag, ich will ab jetzt das und das machen. Und dann werden wir die Belohnung sehen. Und die wird nicht gleich kommen. Das ist wie im Garten, wenn du halt was aussäst, dann kommt nicht sofort am nächsten Tag schon die Frucht, sondern das braucht halt Zeit. Je nachdem, wie gut das Umfeld ist, je nachdem, wie gut die Witterung ist, je nachdem, wie konsequent wir auch unterwegs sein können, feiere die kleinen Schritte und klage dich nicht an, wenn es nicht funktioniert. Gott ist hier, um uns zu helfen. Wenn er sagt, eignet euch ein neues Denken an, lebt in eurer neuen Identität, in eurem neuen Leben, dann weiß Jesus, wie schwer uns das fällt. Aber er hat alles gegeben, damit du das tun kannst. Der Heilige Geist ist hier. Der Heilige Geist ist hier, um dir zu helfen. Und wenn du heute sagst, ja, ich bin dabei, ich möchte einen Schritt tun, du musst mir das nicht erzählen, du musst das keinem erzählen, dann steh einfach nur auf als ein Zeichen, als eine Art Entscheidung und sagen, ja, ich stehe hier und alle können das sehen, dass in meinem Leben hier etwas Neues starten soll. Das ist gut. Du erzählst hier allen, die da sind und auch der unsichtbaren Welt, ich starte etwas Neues. Wenn du das möchtest, steh einfach auf und ich möchte für dich beten. Jesus, wir sind hier, nicht weil wir so gut sind, sondern weil du gut bist, weil du der bist, der am Kreuz sein Leben gelassen hat und für uns gestorben ist und auferstanden ist. Und dieses neue Auferstehungsleben wollen wir alle ergreifen, Herr. Wir wollen nicht in diesem alten Leben festhängen, das uns nach unten zieht, das uns wegbringt von dir, was anderen Menschen schadet und uns selber schadet, sondern wir wollen das Leben ergreifen, das ewige Leben, Herr. Ergreife das ewige Leben, so wie Paulus es an Titus weitergibt, an Timotheus weitergibt. Herr, danke dafür, dass wir das erleben dürfen, dass hier Menschen sind, die heute Morgen das ewige Leben ergreifen, die wieder Dinge ergreifen und sagen, ich höre nicht auf, Herr, es sei denn, du segnest mich, es sei denn, du gibst mir dieses überfließende Leben. Darum beten wir. Danke, Jesus, du bist gut. Amen.